Hallo und willkommen bei Wellensurfer, deinem Surfcamp für Veränderungen.
Also, willkommen zu einer neuen Folge von Wellensurfer und zwar eine Folge, auf die ich mich auch schon sehr lange gefreut habe. Willkommen, Roman.
Hi.
Und zwar möchte ich direkt mal einstarten mit einem kleinen Quiz. Und zwar habe ich vor kurzem auf Twitter mal ein Posting gemacht. Da habe ich irgendwas kommentiert, wo ich gesagt habe, cooles Gamification-Thema. Und dann gab es einen richtigen Shitstorm danach, ja, das ist doch gar keine Gamification und generell, jeder schmeißt Gamification in den gleichen Topf und hin und her. Deswegen einfach mal ein paar Fragen an dich und ich würde dich bitten, mal mit Ja, Nein zu antworten, ob es Gamification für dich ist oder nicht. Ein Punktesystem als Belohnungen, ja oder nein?
Nein.
Klavierstufentreppen, dieses berühmte Beispiel, wo ich die Treppen hochgehe und dann es jeweils einen Ton gibt.
Ja. Okay. Es gibt Grauzonen, muss man sagen, aber ich muss mich da entscheiden, also eher ja.
Nein. Okay, Sternebewertungen bei Amazon?
Nein.
Status-Badges in Diskussionsforen?
Wow, ja.
Okay, Kinder hüpfen Treppen, damit es nicht so langweilig ist?
Ja.
Und am Flughafen schaukeln, um dein Handy aufzuladen?
nein.
Und da sind wir genau bei dem Punkt, wo ich nämlich damals aus meiner Naivität reingeschrieben habe, cool, finde ich ein cooler Gamification-Ansatz und da war genau der Shitstorm bei der Frage. Da ging es darum, dass man auf einem Flughafen Schaukeln aufgehangen hat und desto mehr du schaukelst, desto eher konntest du dein Handy aufladen. Und da Gamification ja ein sehr, wie ich festgestellt habe, sehr weiter Begriff ist oder beziehungsweise sehr weit interpretierter Begriff, gehen wir direkt mal in die Klärung. Was ist denn überhaupt Gamification und was ist es nicht aus deiner Perspektive?
Also alles, was du bisher gesagt hast, Beispiele, kann man schon irgendwie reininterpretieren, aber wie du schon selber am Anfang gesagt hast, am Ende kommt alles drunter, wo man nur irgendwie ein bisschen Spaß bei hat und dann ist auch keinem geholfen, also muss man es ein bisschen abgrenzen. Für mich bedeutet Gamification, also zum einen, dass, also die klassische Definition, die meistens genannt wird, der Spielmechanik, mischspielischem Kontext und sowas unterschreibe ich auch. Der Punkt ist, den Kontext beziehe ich weniger auf die Situation, sondern mehr auf die Psychologie des Menschen. Also hat er das Gefühl, er ist gerade in einem Spiel unterwegs. Und hat er sozusagen auch die Benefits aus diesem Gefühl heraus. Und dann wird schon ein bisschen klarer, weil wenn du das mal überlegst, wenn du ein Spiel spielst, was ist das? Es geht eigentlich immer darum, dass du Probleme hast oder Herausforderungen hast in einer Situation und es geht darum, dass du die nun meisterst. Das ist ein Spiel, nichts anderes. Also egal, ob wir von Brett spielen, Karten spielen, fangen im Garten reden, es geht immer darum, es ist eine Herausforderung und löse sie. Und am besten scheiterst du vorher noch, also du kannst sie nicht sofort lösen, weil dann wäre jedes Spiel langweilig. Also tastest du dich langsam ran und dann wird es nämlich interessant. Der Punkt ist der, eigentlich bedeutet Spielen immer, du bist gefordert, du lernst, wie du schaffst und dann erlebst du einen Fortschritt, der eigentlich nur darin münzt, dass du dich einer weiteren Herausforderung gegenüber siehst, bei der du wieder lernen musst, um weiterzukommen. Und wenn du dir genau mal diese Dinge anguckst, diese Situationen, wo der Mensch eben intrinsisch motiviert ist, also das, was wir alle immer erreichen wollen beim Spielen, mit Gamification Design, dass wir etwas machen um des Machens Willens, intrinsisch und nicht eben belohnt durch außen, dann haben wir auch andere Situationen, wo wir das ab und zu erleben, wie im Spiel, im Sport oder im Hobby, was jeder durchführt. Da machen wir auch Dinge um des Machens Willens und die sind genau gleich charakterisiert. Und wenn man sich das mal überlegt, also zugrunde legt, dann kommt man schon und jetzt wieder deine Beispiele nimmt. Nehmen wir zum Beispiel dein Beispiel vom Flughafen. Ja, es ist natürlich, sagen wir mal, interessanter als rein die Steckdose drauf, irgendein Smartphone in die Steckdose stecken. Jetzt kann ich noch ein bisschen schaukeln, das hilft mir vielleicht beim Zeitvertreib. Aber ich kann nicht wirklich besser darin werden. Ja, es gibt einfach, also für mich diese Grundgedanke des Spiels, und das erleben wir sogar beim Sandkastenspiel, wenn du Kinder zuguckst, die setzen sich selber eine größere Challenge, wenn sie es mal geschafft haben. Oder wenn irgendwas nicht funktioniert, fangen sie von sich aus an zu sagen, hey, wie kriege ich hin, dass es funktioniert? Also es geht immer darum, ja, einfach die Herausforderung zu übertreffen oder zu schaffen. Und jetzt bei dem Beispiel am Flughafen, ja, nee, du schaukelst halt. Also außer du hast noch nie geschaukelt und lernst das allererste Mal, ja, und dann als Beine vor und zurück und so, dann kann man es vielleicht ein bisschen interpretieren. Aber wenn wir das andere Beispiel wieder nehmen, wo ich ein bisschen gezögert habe, weil ich es gerne als Nicht-Gamification bezeichne, aber wenn ich mich zwischen Ja und Nein entscheiden muss, dann ist es eher auf Ja als auf Nein. Das Treppenbeispiel, was du gebracht hast mit dem Pianostairs. von der Grundidee hat es das schon ein bisschen drin, weil die Leute könnten natürlich anfangen zu sagen, hey, wie spiele ich jetzt ein Lied darauf? Oder schaffe ich es, nur die schwarzen zu machen, nur die weißen Töne? Schaffe ich es, die Tonleiter zu treffen? Wie auch immer. Ja, das sieht man auch, wenn man die Leute beobachtet. Die setzen sich selbst diese Challenge oft. Wie es designt wurde, ist aber leider meiner Meinung nach am Ziel vorbei, denn es wurde mit denen, also dadurch, dass es einfach nur hingestellt wurde, und das war's, so Töne und dann auch noch über Stufen, Treppen, also keiner kann eine große Melodie spielen, weil keiner 5 Treppenstufen auf einmal überspringen kann. Mhm. Also die Art und Weise, wie es designt wurde, ist eher entertainmentmäßig als wirklich Mastery, also ja mit der Tendenz des Besserwerdens gebaut. Und dadurch spielt sich's halt schnell tot. Entertainment ist immer, ja, wenn du das dritte Mal an die Piano Stairs kommst, weil du immer den Weg gehst morgens, dann bist du es gewohnt. Dann ist der Haareffekt weg, der Wow-Effekt weg. Du kannst, es gibt keine Chance für dich großartig besser zu werden, weil es einfach das System nicht hergibt. Und damit flaut's ab. Das heißt, ja, es geht Richtung Gamification Design, aber kein gutes.
Okay, das heißt, wenn ich mal dieses Flughafenbeispiel nehmen würde und würde jetzt da 5 Schaukeln hinstellen und würde sagen, hier ist dein persönlicher, dein persönliches Ranking, du kannst gegen die anderen schaukeln, du kannst dir Level freischaukeln, wo du dann einen Super Booster bekommst und kriegst noch mehr Batterieleistung für dein Handy. Also wenn man solche Elemente mit reinbauen würde, wäre es für deine Definition eher Gamification.
Es geht eher in die Richtung, was ich machen würde, bevor ich überhaupt denken würde, jetzt machen wir Wettbewerb gegen andere oder sowas. Oder andersrum, sag doch mal so rum. Angenommen, du machst Wettbewerb gegen andere. Denk nur mal an dich selber. Und du machst es in einem Spiel, das du geil beherrschst und die anderen aber nicht. Dann gewinnst du zwar, du hast Wettbewerb, bist in der Rangliste oben, aber du hast nicht dieses Gefühl des selbstständig Besserwerdens. Musst du ja nicht. Ja? Also du gewinnst, obwohl du nicht wirklich, also dieses... Du gewinnst nicht gegen dich selbst. Du wirst eben nicht besser. Ja, ich nenne das immer gerne Race Against Yourself oder eben im Spiel jagt der Mensch sein besseres Ich. Das heißt, ja, du kannst es dadurch anreichern. Es wird auch kurzfristig auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Jetzt ist ja aber meistens, ich kenne ganz wenig Beispiele, wo die Gamification Designer nicht sagen würden, es geht nicht darum, dass man es langfristig macht. Also meistens immer das Ziel, langfristiges Engagement zu schaffen. Und wenn du da etwas aufsetzt, ohne die Möglichkeit des Users, dass er sagt, boah, ich werde wirklich besser, weil ich das hier mache. Und beim Schaukeln wird das, wie gesagt, ein bisschen schwer. Ja, also da muss man irgendwie gucken, wie man das gescheit macht. Wirst du langfristig keine Effekte, also langfristig nicht diese Motivation bekommen, sondern dann hast du halt eher diesen Wow-Effekt, kurz gegeneinander und so. Also du hast recht, ja, ist schon mal eine richtige Richtung. Es ist, glaube ich, bloß der 4. oder 5. Schritt vor dem 1.
Okay, lass mich nochmal zusammenfassen von dem, was ich jetzt verstanden habe. Das heißt, Gamification für dich ist einerseits spielerisch an etwas ranzugehen, wo du einerseits versuchst, sage ich mal, dich gegen Leute oder gegen Sachen oder gegen irgendwas zu challengen. Gleichzeitig aber auch der wichtigste Punkt ist, immer dich selber zu challengen oder dich selber über dich selber hinauszuwachsen und dich immer weiterzubringen. Ist das so halbwegs korrekt?
Richtig. Sobald das, was du gerade als letztes gesagt hast, das Verhältnis nicht mehr stimmt, also das heißt, entweder du bist gelangweilt, weil es zu einfach ist, oder du bist frustriert, weil es zu schwer wird, und bei beidem liegt zugrunde, dass du eben nicht mehr das Gefühl hast, persönlich dran wachsen zu können, schmeißt es in die Ecke und suchst dir was Neues.
Das ist sehr interessant, weil da habe ich eine schöne Geschichte. Ich habe mal den Mohun-Gründer kennengelernt. Oh. Super spannende Gespräche, und die sind immer noch ziemlich aktiv in verschiedenen Bereichen. Und die haben mal für ein Swarovski oder irgend sowas war das, die haben einen neuen Laden eröffnet, und die durften sich was überlegen, wie kriegen wir die Leute da rein. Und da haben die erzählt, die haben ein Spin the Wheel gemacht, und dieses Spin the Wheel war die oberste Prämisse, die Leute mindestens 3 bis 4 Mal verlieren zu lassen, damit die überhaupt einen Need haben, überhaupt den Bedarf haben, da wirklich was zu gewinnen und das einzulösen. Und die meinen, es ging um irgendwie einen 10 € Rabattgutschein, wenn du dafür 100 € kaufst. Die haben die Leute drehen lassen, haben die 3-4 Mal failen lassen, und die Leute standen immer wieder an, und als sie dann gewonnen haben nach dem 4. Mal, waren die so happy und so begeistert, dass die unbedingt in den Laden rein wollten und den 10-Euro-Gutschein einladen wollten, obwohl sie vorher wahrscheinlich gar nichts kaufen wollten und der 10-Euro-Gutschein oder Rabatt ja eigentlich gar nicht so wertvoll ist. Ist das für dich auch eine Art von Gamification?
Also es ist für mich nicht Gamification, weil es Glück ist, aber, ja, was heißt nicht Gamification?
Gesteuertes Glück. Was? Gesteuertes Glück.
Gesteuertes Glück vom Macher her, ja, aber für dich als User ist es ja reines Glück bei so einem Rad. Aber egal, nein, dann sag mal so, es ist auf jeden Fall ein gutes Verständnis der menschlichen Psychologie im Spiel, weil was sie gemacht haben ist, Und ich kann es auch so sagen, eine Belohnung, die du bekommst, für die du arbeiten musstest, ist gefühlt viel mehr wert, wie eine, die du auf dem Silbertablett präsentiert.
Genau.
Und das ist selbst, also das ist irrational, aber wenn du viermal dich anstellst statt einmal, ist das gefühlt schon mehr Aufwand. Ja, und dann weißt du das mehr zu schätzen. Und zusätzlich, der Sieg ist nur deshalb süß. Ich meine, überlegst du bei Spielen, wir scheitern 80-90% der Zeit im Spiel. Ja, ich meine, wie oft bist du Game Over gegangen im Super Mario oder im Tetris oder wie auch immer? Nur dadurch findest du ja, nur dadurch gefällt dir der Sieg am Ende ja, weil du genau weißt, ey, es war eben nicht möglich am Anfang und du hast Zeit und Mühen reingesteckt, eventuell halt durchgehalten, wenn das deine Mühe war, bis du genug Glück hattest oder eben, nein, du hast die Tricks rausgefunden, du weißt, wie du die Strategie anwendest, Ressourcen verwendest, wie auch immer. Du hast gefühlt, bist du viel stolzer auf die Belohnung im Nachhinein. Der Punkt ist, und das darf man nicht vergessen, aber die Jungs, glaube ich, so wie sie es designt haben, das finde ich saugeil, die Story, kannte ich nicht, freut mich tierisch. Weil was man auf jeden Fall mitnehmen muss, ist, dass am Ende in dem Fall, es ging überhaupt nicht um die Belohnung. Das ist maximal ein Feedback. Also maximal ist das, dass du sagst, hey, du kannst einen 10-Euro-Gutschein gewinnen, ist maximal ganz am Anfang der Trigger, dass du überhaupt mal anfängst mitzumachen. Mhm. Ja, weil bevor du dich mitmachst, kannst du ja auch nicht erleben, dass dir das vielleicht Spaß macht. Das heißt, es war vielleicht dieser erste Trigger und dann später ist es ein finales Feedback, das dir eigentlich sagt, okay, geil, du hast durchgehalten oder du hast es geschafft. Es ist nicht die Belohnung selber, die dich mitreißt. Und bei solchen Beispielen, deswegen, das Beispiel ist geil. Das Problem ist meistens, wenn jetzt andere kommen würden und sich das anschauen würden, andere Geschäfte, dann denken die wahrscheinlich, ey, oh geil, es gibt ja was zu gewinnen. Dann sorgen sie dafür, dass dann gibt es halt einen Preis. Dann glauben sie, sie haben schon das meiste geschafft, 50% der Aufgabe gelöst. Und dann, und das ist das Lustige, denken die meisten, okay, hey, komm, wir machen, weißt du was, wir kriegen die Leute noch mehr, indem wir sie schneller belohnen. Also die nehmen dann die Herausforderung, die gerade die Mohun-Leute, so wie du es erzählt hast, reindesignt haben, nehmen sie raus und zerstören eigentlich das ganze System dadurch. Also wir haben da auch leider ein falsches Menschenbild, weil wir immer glauben, der Mensch will es einfach haben, leicht, will immer belohnt werden. Ja, komischerweise, wenn du dir genau die Dinge anguckst, die der Mensch freiwillig macht, Spiel, Sport, Hobby, ist es genau das Gegenteil.
Genau, sehr interessant auch von der Eingrenzung für mich. Ich meine, ich komme ja aus der Marketingwelt.
Ja.
Und die Marketingwelt macht ja eigentlich nichts anderes, als genau diese ganzen psychologischen Trigger, ich sag mal, in Einzelmaßnahmen einzusetzen. Verknappung, Belohnung, Bestrafung, diese ganzen Sachen. Das ist ein schönes Beispiel für ein Marketinginstrument. So wie ich es jetzt von dir verstanden habe, geht Gamification einen Schritt drüber, indem man sagt, man kombiniert all diese Motivationsthemen oder Theorien, die es dort gibt quasi, packt das in eine Art spielerischen Kontext, wo man versucht nachhaltig, längerfristig quasi das Thema aufzubauen, zu challengen. Also ich nehme mal ein, was für mich jetzt so spontan reinfallen würde, wäre sowas wie Nike Plus oder diese Runtastic, wo ja, man sagen kann, man kann gegen andere laufen, aber man bettelt sich auch immer selber, man will sich ja selber weiterentwickeln und irgendwann nach ein paar Monaten kommt auf einmal noch der Hinweis, du warst jetzt Läufer, mach doch jetzt noch hier deine Körperhaltung besser und challenge dich in dem Bereich auch noch weiter. Siehst du das auch so? Ist das ein gutes Beispiel für Gamification?
Ja, das hat definitiv super viel davon drin. Ich fasziniert die Marketingbranche schon immer und bin auch da ein bisschen unterwegs und versuche, die endlich mal aufzuwecken, weil der Punkt ist, dass Marketing, obwohl die das Wissen eigentlich haben, die Ansätze, die die fahren, sind eigentlich immer auf Neukundengewinnung oder also kurzfristig, immer Awareness, Attention, überreden, dass du mitmachst. Also für mich sind Belohnungsprogramme, die wir kennen, sind für mich Bestechungsprogramme und keine Motivationsprogramme. Kein Spiel würde auf die Idee kommen, wenn du es nicht spielst, zu sagen, hey, du kriegst halt mehr Punkte. Ja, sondern okay, wie mache ich das Narrativ interessanter? Wie mache ich die Herausforderung interessanter? Und gerade im Marketing, das liegt nicht nur im Marketing, sondern da muss man auch die Lanze mal fürs Marketing brechen, sondern danach, wie sie oft gemessen werden, bauen meistens in der Richtung immer Dinge, wo es darum geht, ich habe einen Trigger. Ja, hier, boah, geil, große Aktion, mach mit, gib was zu gewinnen. Es gibt die Aktion, du machst irgendwas und das soll möglichst immer so einfach wie möglich sein, damit die Leute irgendwie nicht abbrechen vorher. Und dann gibt es das Feedback, hier hast du deine Belohnung. Und so läuft das eigentlich die ganze Zeit. Und was Gamification mit reinbringt, ist zum einen, es fokussiert sich nicht in erster Linie auf die Aufmerksamkeit, um die immer wieder neu zu gewinnen, also auch bestehende Kunden wieder neu reinzukriegen, sondern es geht darum, bestehende Kunden langfristig zu halten, sodass du eben gar nicht erst diesen neuen Trigger von außen immer wieder setzen musst. Und die machen das eben in der Regel dadurch, dass die auch den Trigger haben, die haben auch die Aktion, die haben auch das Feedback, aber das Feedback ist nicht als Belohnung extrinsische gebaut, sondern das Feedback ist darin gebaut, dir zurückzuspielen, dass du Fortschritt erlebst und also vorangekommen bist. Ja, das heißt, du verstehst ein Produkt vielleicht besser, du hast Zugang zu mehr Produkten jetzt, die du vorher vielleicht nicht hattest, weil du sie vorher gar nicht verstanden hättest, sie waren zu komplex oder wie auch immer. Aber im Großen und Ganzen, was das Kerngeheimnis ist, ist, dass du im Spiel oder in einem Gamification Design immer sehr gut hoffentlich gefühlt erlebst, dass du Zeit und Arbeit reingesteckt hast und das sich positiv positiv vor allem auf deine Skills, vor allem auf dich selbst, irgendwie, was dir gefühlt wichtig ist, ausgewirkt hat. Und genau durch dieses Gefühl entsteht automatisch der intrinsische Trigger. Es wäre dumm, wenn ich jetzt aufhöre, jetzt mache ich auch weiter. Also das ist der Grund, weshalb du, wenn du Level 1 durchgespielt hast, nicht aufhörst, sondern du willst Level 2 spielen, einfach nur, weil du genau weißt, du hast dir gerade, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, den Arsch aufgerissen, um Level 1 zu schaffen. Du weißt genau, dass du das Gelernte nun verwenden kannst und brauchst und wirst in Level 2, aber du weißt auch, es wird wieder nicht reichen, du musst dir wieder neues Wissen in Level 2 anreichern, um überhaupt zu Level 3 zu kommen. Und dieses Wissen um, es ist meine Zeit wert, sie reinzustecken, weil ich besser werde, und halt ein bisschen mehr, das sorgt dafür, das ist dieser vierte Punkt sozusagen, nach Trigger, Aktion und Feedback, der dafür sorgt, dass eine Art Loop entsteht, der die Leute gerne immer wieder zurückkommen lässt. Und der große Unterschied, wenn es eben um langfristige Kundenbindung geht, ist, dass alles, was heutzutage vom Marketing eingesetzt wird, also entweder halt Entertainment, ja, großer Wow-Effekt beim Trigger, eben eine extrinsische Belohnung, das sind alles Dinge, die sich totlaufen, je länger du ihnen ausgesetzt bist. Also wir Menschen rufen ja ab gegen Punkte, gegen Badges, gegen, was gestern ein geiler Preis war, 10 Euro ist in einer Woche, wenn ich nicht mehr genug, ja, dann ist es schon Standard. Das Spannende ist aber, wenn du das über den Aufwand generierst, also so wie eben beim Spiel, bedeutet das, je länger das Ganze läuft, desto stärker wird das persönliche Gefühl, schon Zeit investiert zu haben, Mühen investiert zu haben, und umso blöder wäre es, jetzt erst recht aufzuhören und zum Kunden, zur Konkurrenz zu gehen, woanders hinzugehen. Das heißt, hier kannst du eine Art, sagen wir mal, Loop aufbauen, der sich sogar verstärkt, je länger der Kunde damit zu tun hat.
Sehr, sehr spannend. Hast du mal ein, zwei positive Beispiele, wo du sagst, das sind für dich Best Practice außerhalb der Spielbranche? Ich meine, das für Spielbranche, das ist ja der Inbegriff dafür. Also können wir nachher noch kurz drüber reden. Fortnite, die werden ja gerade sogar verklagt, genau deswegen, machen das ja per Excellence meines Erachtens. Aber hast du aus dem, sag ich mal, privaten oder aus dem Business-Bereich jeweils so ein Beispiel, wo du sagst, absolutes Best Practice für dich?
Also wenn wir jetzt beim Marketing mal bleiben, gibt es ein Beispiel, das nenne ich immer wieder, weil es erstens in der Branche unterwegs ist, wo wir ja diese ganzen klassischen Kundenprogramme total auswendig kennen. Und das andere, es ist auch noch komplett offline, also nicht mal digital gemacht, ja, was ja auch meistens heißt, es muss digital sein. Der Typ hat sogar drüber geblockt, ist der Armin Groß, heißt der, ist ein Hotelier, besitzt das Hotel Prinz Luitpoldbad in Bad Hindelang im Allgäu und hat auch eben das klassische Kundenminusprogramm, so wie alle anderen Hotels, auch die in dem Dorf. Ja, also du bist so und so viele Nächte da, dann gibt es ein Essen umsonst, du bist so und so viele Nächte mehr da, dann gibt es eine Nacht umsonst. Was ist das Problem? Ja gut, wie gesagt, wir stumpfen dagegen ab, gegen diese extrinsischen Sachen. Der Wettbewerb, den man da eingeht, ist ein reiner margenintensiver Wettbewerb, weil die Konkurrenz bietet dann halt plötzlich 2-3 Nächte früher schon das freie Essen. Ja, dann versucht man halt die Leute zu bestechen, dadurch zu denen zu kommen. So viel da. Ich weiß echt nicht, warum diese Programme Kundenbindungsprogramme heißen, weil das reine Bestechungsprogramme sind. Loyal ist da niemand. Aber egal, anderes Thema. Aber so funktioniert das. Also so wie wir es bei Miles & More kennen, bei Payback kennen, bei DM kennen mit Punkten, so kennen wir es natürlich auch aus der Hotellerie. Jedes Hotel hat die Dinger inzwischen, ja. So, wer gewinnt dieses Programm? Also in der Regel die größeren Ketten, weil die haben natürlich eine größere Kampfkasse, Marketingkasse, können schneller größere Bonis geben, Benefits geben, aufwendigere. Das heißt, du als einzelnes Hotelinhaber geführt kannst da nicht lange mitspielen. Was war der Gedanke? Und das hat er krass nativ selber hinbekommen, also super geil. Der hat sich da wirklich auch einen Kopf drüber gemacht. Das Prinz Luitpold Bad, muss man dazu sagen, ist von der Story her so eine Art Mittelalter-Hotel. Prinz Luitpold Bad, es gibt Ritterrüstung, es gibt die Tafelrunde, ja, an die man sich auch setzen kann und so weiter. Und die haben auch nicht den Gold- und den Silberstatus für Kunden, sondern die haben den König- und den Ritterstatus. was passiert? Also er hat immer noch das klassische Kundenbindungsprogramm. Du hast so und so viele Nächte, warst du da, hast du Geld ausgegeben, was ja wirklich keine Leistung ist, ja, aber das hast du gemacht. Also hast du ein Anrecht auf eben das freie Essen oder je nachdem, welchen Status du eben hast. Was er jetzt gemacht hat, ist, er hat sich hingesetzt, hat per Hand Briefe geschrieben an seine Top-Kunden und hat gesagt, hey, Glückwunsch, du hast den Status. Jetzt musst du aber, also von mir aus des Königs, jetzt musst du aber auch beweisen, dass du es wert bist, ein König zu sein. Ja, er hat das natürlich schöner formuliert. Aber der Punkt ist, der König hat auf seine Untertanen aufzupassen, auf die Schwachen. Also wenn du König bist, jetzt hast du zwar über die Anzahl der Nächte dir sozusagen die Erlaubnis freigeschaltet, es zu bekommen, aber jetzt musst du es dir noch verdienen. So, das war der Sinn dahinter. Ja, erstmal konträr, jeder Marketing-Typ würde sagen, sag mal, hackt's. Ja, und wir machen es doch den Leuten nicht schwerer, ihre Belohnung zu bekommen. Also es ist sozusagen dieses, wir denken da viel zu rational, ja, und nicht eben irrational, wie der Mensch eigentlich ist. Auf jeden Fall, das Faszinierende war, es war eine super Rücklaufquote an Briefen von den Kunden, die dann gesagt, wir haben halt, also es wurde nicht gesagt, was sie zu tun haben, um das zu beweisen, ja. Also haben Leute zurückgeschrieben und gezeigt, per Ausdruck oder Kopie, hey, pass auf, ich habe Geld gespendet und so weiter, was ist ja in Ordnung, ja, wir haben keine Regeln vorgegeben, die haben sich halt einfach gemacht. Andere haben zurückgeschrieben, hey, wir haben Essen oder wir waren bei der obdachlosen Küche oder wir haben irgendwie gespendet für ein Kinderkrankenhaus, Spielzeug hingebracht oder was weiß ich was, ja. Also jeder, was ihm halt wichtig war und was ihm so eingefallen ist. Irgendeiner hat geschrieben, er hat 3 Wochen lang vor seinem Haus jeden Tag einer älteren Dame über einen Zebrastreifen geholfen. Wie auch immer. Der Punkt ist, die Leute haben sich etwas ausgesucht, was ihnen wichtig ist. Es war eine Aktion, die für sie selber emotional gefühlt am Ende den Eindruck gemacht hat, sie werden als Menschen besser. Ja, das haben sie aber natürlich mit dem Hotel verbunden, weil das Hotel der Enabler dafür war, der Trigger dafür war. Und sie haben gefühlt Zeit und Arbeit reingesteckt. Das heißt, da war ein ganz anderer Stolz dahinter. Und wie gesagt, wir sind über den Effekt, ja, eine Belohnung, die du bekommst, für die du gearbeitet hast, ist ganz anders als auf dem Silbertablett. Und das heißt, diese Bindung zu dem Status, den du jetzt hast, den du vorher einfach nur fürs Geld ausgeben bekommen hast, jetzt musstest du noch zusätzlich was machen, ist ein viel, viel stärkerer. Und den Weg, den du dann gehst, wenn es dann heißt, hey, pass auf, du könntest aber auch beim anderen Hotel nebenan, kriegst du jetzt halt für 2 Nächte früher irgendwas, das funktioniert dir dann plötzlich nicht mehr so einfach wie vorher, um dich abzuwerben, weil du sagst, ey, Moment mal, ich habe da aber Zeit reingesteckt. Wenn ich jetzt zum anderen Hotel gehe, dann ist das ja umsonst gewesen. Vor allem, da habe ich nicht die Chance, besser zu werden. Ich bin ein besserer Mensch geworden dank dieser Aktion. Und ich verliere den Status, den ich hier habe. Das heißt, ich habe das völlig umsonst gemacht. Weißt du, all diese psychologischen Hooks sozusagen sind gesetzt. Und super faszinierend. Vor allem, die Leute sprechen drüber. Du kannst Communities darüber, um die Leute bilden, die das Gleiche gemacht haben vielleicht. Also du schaffst schon mal Interessen-Communities, ähnlich wie du hast das Beispiel schon gebracht, Runtastic Night Plus, ja, finden sich auch die Leute zusammen, die eher Marathons wollen, Sprints wollen, Cross-Country, Frauen gegen Männer, wie auch immer. Also das ist für mich eines der genialsten Beispiele, weil es einfach, er selber wusste nativ, wie der Mensch tickt. Das hat er auch sehr gut in den Business-Kontext umgesetzt, weil das ist, glaube ich, eine der größten Schwierigkeiten, und das erlebe ich nämlich ständig, weil eigentlich nativ weiß jeder von uns, wie man Spiele designt. Wenn du ein Spiel für deinen Freund designen sollst, dann weißt du automatisch, dass du eine Herausforderung einbauen musst. Sobald man aber dann zu den Leuten sagt, die nativ also wirklich kleine Spiele designen könnten, sobald du zu denen aber sagst, so, und jetzt mach das bitte im Business-Kontext, verlieren sie genau oder glauben plötzlich nicht mehr dran und sind plötzlich nur noch auf diese extrinsische Belohnung aus. Mach was und du kriegst was. Und hey, ich mach's dir so einfach wie möglich, dass du die Belohnung kriegst. Also genau das Gegenteil von dem, was dafür sorgt, dass wir gerne etwas langfristig machen und selbst motiviert dabei bleiben.
Mhm. Sehr spannend, sehr schöne Geschichte. Wenn du jetzt mal vom Business-Bereich in den Privatbereich gehst, was ist da so? Also du hast Night Plus oder Runtastic. Klar, hast du da noch ein anderes Beispiel?
Ich muss sagen, das sind bestimmt die Top-Beispiele, wobei man darf denen jetzt hier nicht zu... Also ich kenne auch ein paar von den Jungs von Runtastic, die haben damals mit der Uni hier in München eben auch an dem Dings gearbeitet, da war ich auch ein bisschen mit dabei, hab die Studentengruppe da beraten. Der Vorteil, den man natürlich darin sieht oder den man schon hat, ist, dass Sport an für sich schon ein Spiel ist. Also du musst es nicht komplett eine komplett nicht spielerische Aktivität nun gamifizieren, sondern du konntest halt, und das haben sie super gemacht, eine bereits spielerische Aktivität, ja, die ja genau dadurch definiert ist, wie wir im Spiel definieren, also dass du ja sagst, es ist eigentlich, meistens geht es darum, dass du dich freiwillig unnötigen Herausforderungen stellst, die haben sie eben durch Informationen, also durch bessere Informationstransparenz, gutes Echtzeitfeedback, auch durch die Darstellung der Daten, so dass die Leute das Gefühl haben, boah, ich kann besser entscheiden. Also eine Entscheidungsfreiheit, ein sehr wichtiges Prinzip im Spiel. Und viele andere Dinge haben die sehr gut angereichert. Also das ist perfekt. Was oftmals als Gamification genannt wird, was für mich viel zu kurz greift, sind diese klassischen To-Do-Listen, ja, wo du dann eben Punkte dafür kriegst, wenn du sagst, hey, ich hab's gemacht. Weil im Großen und Ganzen hast du ja, du hast halt eine beschissene Aktivität incentiviert. Deswegen ist die Aktivität nicht plötzlich beschissener geworden. Ja. Du bist vielleicht bereit, länger diese beschissene Aktivität zu akzeptieren. Oh, wenigstens gibt's dann das dafür oder wenigstens kann ich was abhaken. Ja klar, es ist besser als vorher, braucht man nicht drüber reden. Aber das ist deswegen noch lange kein Gamification oder auch nur in Richtung Game Design gedacht. Weil wie gesagt, kein Spiel würde jemals, dann denk mal dich selbst, du hast noch nie im Leben, dafür lege ich jetzt mal meine Hand ins Feuer, kannst mir gleich besseres belehren, aber du hast noch nie in deinem Leben gesagt, hey Jungs, lasst mal wieder Siedler, Risiko, Fangen spielen, keine Ahnung, ich brauche Punkte. Ja, genau. Von daher, Privaten wird schwer, vor allem deswegen, weil versuch mal, also das Schwere beim Privaten ist, dass ja also bisher nach wie vor die Leute es für sich selber machen und versuch mal bitte, ein Spiel für dich selber zu designen. Das ist super schwer, dass du das danach noch gut findest, weil du kennst ja schon alle Tricks und Hindernisse und Lösungswege.
Mhm. Definitiv. Super spannend. Jetzt ist lustige Situation, da kannst du mir sicherlich weiterhelfen. Und zwar übertrage ich das mal auf meinen Alltag. Ich habe 3 Kleinkinder. Aha. Und wir gehen jeden Samstag hier in Ludwigsburg auf den Markt. Und wir parken ein paar Meter entfernt von dem Markt und dann laufen wir rüber. Jeder, der Kinder hat, weiß, das mit Laufen ist jetzt nicht gerade so die Stärke von kleinen Kindern. Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwann angefangen, mit den Kindern Spiele zu spielen. Und zwar habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt mal hier die Strecke zurücklaufen, weil siehst du die Person, die da hinten geht? Das ist ein Tiger, der will uns fangen. Und dann sind wir rückwärts gelaufen. Dann immer schneller, schneller, der Tiger kommt. Oder wir haben ein neues Spiel, dass wir die Gullideckel immer als Insel nehmen. Geil. Und wir sagen auf dem Rückweg immer, da kommen Wellen von hinten, jetzt müssen wir schnell zum Gullideckel rennen und müssen da drauf springen und dann warten wir kurz, holen kurz Luft und dann suchen wir den nächsten Gullideckel und springen wieder bis zum nächsten hin. Und das funktioniert super. Ja. Das wäre aber jetzt nach deiner Interpretation kein Gamification an sich, sondern ein Bestandteil der Motivationstheorien aus Gamification. Wenn ich da jetzt das nächste Level gehen möchte, weil ich muss meinen Kindern ja ständig was Neues bieten, weil beim nächsten Mal, wenn ich das mache, sagen die, na Papa, die Wellen sind, wo sind da die Challenge, das machen wir doch jedes Mal. Aha. Das heißt, ich müsste mir da jetzt eigentlich Gedanken machen und müsste sagen, wie bestrafe ich die zum Beispiel mal und sage, ach nee, das hast du nicht geschafft, du musst jetzt nochmal eins zurückgehen. Oder wie kann ich denen jetzt einen Orden verleihen? Also im Endeffekt wäre dann, wenn du einen Gamification-Ansatz draus machen würdest, müsste ich mir verschiedene Theorien anschauen, verschiedene Sachen damit einbinden, oder? Was wäre denn deine Empfehlung? Was mache ich denn jetzt, wenn ich morgen mit den Kindern am Markt gehe?
Also der Start ist schon mal super, du gehst klasse über das Narrativ. Da fällt mir gerade ein, was wir gerade nicht genannt hatten, Zombies Run. Das ist auch noch sowas, was recht geil ist.
Zombies Run?
Kennst du das?
Schieß los.
Nee. Zombies Run ist auch wieder im Sport. Du setzt dir, geht rein übers Narrativ, du setzt dir Kopfhörer ein und du hörst eine Story über Zombies. Du bist halt in der Apokalypse, Zombies jagen dich und du bist am Joggen und die kommen halt immer näher. Und kommt von verschiedenen Seiten und je schneller du läufst, desto besser kannst du entkommen. Also das ist eine Geschwindigkeit und die Story passt sich an, auch in die Richtung, die du läufst und sowas. Also sehr geil, rein übers Narrativ. Ja, der Punkt ist, was ich damit sagen will, ist, das Narrativ oder allein dadurch, dass jetzt gerade bei Zombies Run das Narrativ weitergeht, merkst du ja schon, du überlebst und damit erlebst du den Fortschritt. Das heißt, du brauchst noch nicht mal Ziele. Du brauchst auch nicht dieses Feedback, boah, geschafft. Weil allein das Narrativ zeigt dir und die ganze Zeit, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und das hast du mit deinen Kindern auch super aufgebaut. Ich glaube, die werden sich sehr, also der eine Fall ist, und das ist das Spannende, wie baust du eine Story auf, wie beim Laufen, die zum einen gut genug, also eine Szenerie für deinen Kindern in den Kopf setzt, das spannend genug ist, auf der anderen
Seite. Vielleicht keine Zombies in dem Alter, aber.
Halt mit Fischen, Haien, wie auch immer, ja, oder Tiger, Löwen. Mhm. Ich habe auch einen 3-jährigen Sohn, also ich kenne das. Auf der anderen Seite aber darf man es nicht, das passiert mir selber manchmal auch, man will es anreichern und besser machen und es kann aber auch passieren, dass du dadurch ein so stringentes Format plötzlich vorgibst, dass die kaum noch das Gefühl haben, selber entscheiden zu können. Und das Gehirn ist auch und die Kinder fangen von selbst aus an, plötzlich zu sagen, also nehmen wir von mir das Gullideckel, ja, und irgendwann ist es halt so, hey, der Gullideckel, der hilft auch nicht ewig, sondern man kann da nur kurz bleiben. Ja? Warum? Einfach nur, weil das eine größere Challenge auch. Du kannst dich nicht darauf ausruhen. Also du musst schneller den nächsten Gullideckel finden. Ja? Oder eben man muss von Gullideckel zu Gullideckel, aber jetzt geht es auch darum, dass du nicht mehr auf die Rillen treten darfst, auf den Stein auf dem Gehweg oder sowas, auf dem Weg zum Gullideckel oder so. Also die Kinder kommen manchmal selber mit diesen Dingen, um sich das zu schaffen, beziehungsweise die Tiere ändern sich, die einen jagen, plötzlich sind es zwei oder sie werden schneller oder jetzt können sie noch plötzlich fliegen oder wie auch immer. Also das funktioniert ganz gut. Du hast vorhin Bestrafung genannt, klar, ich weiß, wir reden jetzt nicht über wirkliche Bestrafung, aber meistens ist der Punkt zu sagen, also du kannst natürlich, es gibt unterschiedliche Dinge. Du kannst zum einen sagen, es gibt keinen, also die Bestrafung ist sozusagen, hey, wir müssen es neu machen, Game Over, ja, okay, neu versuchen. Es gibt natürlich auch, du kannst es auch positiver machen, indem es einfach nur keinen Fortschritt gibt. Ja, ist ein bisschen was anderes wie ein Rückschritt oder, das hat nicht funktioniert, neues Leben, ja, einfach nur eine andere Art der Kommunikation. Und was super schön ist, das mache ich manchmal, ich versuche dann einfach, weil ich nicht zu sehr an den Mechaniken bauen will, damit ich eben das nicht zu sehr eingrenze, ich versuche Stories miteinander zu kombinieren. Also bei meinem Sohn ist zum Beispiel Feuerwehrmann Sam, ist gerade eine riesen Story.
Ja, ja, der Klassiker, ja.
Ja, ohne Scheiß. So, dann gibt's noch Paw Patrol und solche Dinge. Und dann halt jetzt gerade haben wir Hänsel und Gretel, also sowas, also weil wir gerade das Buch dazu lesen, so. Und ich versuche halt manchmal, wenn ich weiß, okay, die eine Story sind jetzt ein paar Mal durch oder manchmal auch, damit ich es für mich selber spannend mache, mixe ich plötzlich die Stories. Das heißt, die Aufgaben bleiben dieselben, aber plötzlich wird das Narrativ einfach ein bisschen komplexer. Ja, und das ermöglicht im Kopf der Beteiligten, der Kinder, das sind schon wieder so viele neue Szenarien. Ja, erstmal hast du natürlich einen neuen Überraschungseffekt mit drin, klar, der spielt sich schnell tot, aber plötzlich hast du ein neues Szenarien, weil wie kombinierst du bitte die Fähigkeiten von Sam mit den Gefahren von Hänsel und Gretel? Ja, und so Zeug. Also so kannst du theoretisch auch spielen.
Stell ich mir sehr spannend vor.
Es ist super lustig, was du, also vor allem meistens die Dinger kreierst du ja sozusagen als Elternteil on the go. Ja, du überlegst dir das ja nicht vorher. Es ist super lustig, auf was man da kommt. Und die Kinder spielen es auch weiter. Und wenn wir jetzt mal bei den Kindern bleiben, dann ist es ehrlich gesagt, also ja, ich versuche denen, das ist jetzt meine Ideale irgendwie so ein bisschen, ich versuche denen so stark wie möglich Szenarien zu bieten, in denen sie immer merken können, also ich lasse die oft genug scheitern, das ist für mich eine ganz wichtige Sache, ja, ich bin so ein bisschen dagegen, gegen Easy Wins, weil ich glaube, das Kind, wenn du das dem Kind antrainierst und zu sehr auch leichte Siege feierst, dann, ich könnte mir vorstellen, dass du über die Zeit dem Kind eintrichterst, dass es eher nach Easy Wins sucht und dadurch ja automatisch weniger offen ist für Herausforderungen, wo es auch mal scheitern kann. Und also das ist so meine persönliche Meinung. Das heißt, da versuche ich ziemlich viel zu challengen immer wieder, halt auf eine lustige Art und Weise und auch so, dass das Kind eigentlich merkt, nicht vorankommen ist nur ein Momentzustand. Ja, und dann versuchen wir es neu und morgen kann ich es vielleicht oder wir gehen in eine andere Richtung oder halt immer dieses Wiederaufstehen, dieser Effekt. Und beim anderen aber, und das ist der noch wichtigere meiner Meinung nach, und den ist der Neugier-Effekt. Das heißt, ich versuche meine Sachen, und das hat sich mittlerweile auch bewährt, wenn wir das in Business-Kontexte umsetzen sogar, ich versuche, meine Designs so zu gestalten, dass sie in der Regel immer mehr Gelegenheiten oder Möglichkeiten offenbaren und zulassen, je weiter du kommst, anstatt umgekehrt dich auf ein vielleicht schon vorgesetzteres Ziel zu setzen und dadurch ja, je näher du ans Ziel kommst, immer enger zu gestalten, dass du auch auf das Ziel zukommst. Also bei mir wird es eigentlich immer eher so, sagen wir mal, wie eine Art Fortschrittsbaum, der immer offener wird. Zum einen eben, weil für mich Neugier einer der stärksten Triebe der Welt sind und ich weiß, wenn mein Kind in die Schule kommt, muss ich noch stärker darauf bauen, dass es Szenarien mit Neugier triggern. Weil in der Schule wird es leider nicht bekommen. Und zum anderen eben dieser persönliche Fortschrittsgedanke, das Gefühl, Fortschritt zu erleben und eben das Gefühl, es liegt in meinen Entscheidungen, ich kann entscheiden, beziehungsweise diese Entscheidungsmöglichkeiten bewusst zu erleben, obwohl es vielleicht nur 3 sind und nicht 100, aber diese 3 bewusst zu erleben, dadurch das Gefühl zu haben, okay, es ist meine Entscheidung, um die es hier geht und ich am Ende, wenn was funktioniert, war es auch nur wegen meinen eigenen Entscheidungen und nicht, weil ich das gemacht habe, was mir ein System vorgegeben hat. Das ist mir persönlich sehr wichtig und dem drumherum versuche ich eben diese Szenarien zu bauen und so wie du selber schon sagst, bevor man groß in 1000 Mechaniken geht und sowas, Narrative aufzubauen und das Gehirn macht den Rest des Kindes in dem Fall oder auch des Erwachsenen, weil es eine perfekte Mustererkennungsmaschine, das sollte man, glaube ich, viel, viel mehr nutzen. Also von daher eine coole Sache.
Kinder haben diesen Gamification-Ansatz ja an sich schon, sage ich mal, verinnerlicht. Ja. Die leben von der Neugier, die leben davon, dass die sich weiterentwickeln wollen. Und bei mir ist immer so, ich nutze oft auch meine Kinder, um das genau wie du es gerade gemacht hast, zu spiegeln in die Businesswelt. Und zwar zu sagen, wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin und alle Unternehmen reden gerade über digitale Transformation, über People Change, über andere Wege von Lernen und ich hänge dann immer genau an der Stufe, dass ich sage, da kann man sich vieles abschauen. Wie wecke ich die Neugier bei den Leuten drin? Wie nutze ich im Unternehmen solche Elemente, Motivationselemente, Gamification, wie kann ich das nutzen, um das da reinzutragen, um das Ganze zu motivieren? Ja. Und da, wir sind zeitlich leider ein bisschen am Ende, aber ich denke, wir werden noch ein, zwei weitere Podcasts machen, weil mich würde definitiv interessieren, das ganze Thema mal nur auf Schule oder auf Bildung zu beziehen. Das Ganze, also da gibt es, glaube ich, oder auch auf Scrum zum Beispiel, also Entwicklungsmethoden und Gamification, da machen wir nochmal separate Folge. Aber das Letzte, was mich noch interessieren würde, wäre aus deiner Perspektive, wie ordnest du diese ganzen Challenges ein, die gerade, sage ich mal, on woke sind, also teilweise on woke. Im Sport kennt man es ja schon, macht die 30 Tage Liegestütz-Challenge oder macht 30 Tage was komplett anders. Und da gibt es aber ein paar schon Advanced-Varianten, wo man sagt, sowas auch ins Learning, in quasi in die Firmen reinzubringen. Sowas wie Working Out Loud ist ja auch im Endeffekt so ein bisschen so dieser Challenge, ich selber nach einer gewissen Methode mit verschiedenen Steps. Wie bewertest du die Aspekte? Haben die?
Ja, also ich denke, die Richtung ist durchaus richtig. Man merkt immer mehr, dass die Firmen auf den Trichter kommen zu sagen, hey, wir sind immer mehr von der kognitiven Leistung des Einzelnen abhängig, also müssen wir auch die perfekten Rahmenbedingungen dafür setzen, dass die Menschen ihr kognitives Potenzial ausholen können. Und dadurch fangen sie immer mehr an, sich auch mit dieser Verhaltenspsychologie auseinanderzusetzen, Gott sei Dank. Diese Challenges, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dieses Verlangen, besser zu werden, ist der Inbegriff spielerischen Verhaltens. Und das trifft, so wie du es eben gesagt hast, genauso auf Kinder zu wie auch auf Erwachsene. Also Erwachsene haben nicht weniger einen Spieltrieb, wir haben ihn bloß über die Zeit abdesignt, rausdesignt. Aber die wollen ihn genauso haben. Es ist einfach nativ in uns eingepflanzt, evolutionär. Der Punkt ist, ich glaube einfach, da scheitert es noch. Das hat einfach viel mit Erfahrung und Wissen zu tun, ist, dass die Herausforderungen, die Challenges, die meistens eingebaut werden, sind in der Regel immer quantitativ und nicht qualitativ. Es hängt oftmals damit zusammen, dass es leichter messbar ist. Also da heißt, hey, mach das und das jetzt 30 Mal hintereinander. Okay, hast du es geschafft, jetzt mach es 50 Mal hintereinander. Das ist eine rein quantitative Sache, die auch leider sehr schnell rückfeuert. Ja, also keiner, wenn das geil wäre, dann wäre das genialste Spiel der Welt ein roter Buzzer. Du drückst drauf und kriegst jedes Mal Punkte, wenn du es machst. Musst vielleicht nur schneller drücken. Ja, das macht keiner. Mhm. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, weil wir versuchen immer alles zu messen. Und gerade im Business-Kontext muss alles immer direkt messbar sein, damit du es auch noch rechtfertigen kannst oder genehmigt bekommst. Und wir reden.
Wer kennt das nicht?
Ja, genau. Ja, das ist der Punkt. Wir wollen, das Spannende ist halt, dass wir sagen, oder rein im Business-Kontext ist leider sehr stark das Verhalten, dass wir klar messbare und einfache KPIs und so wollen. Das liegt aber meiner Meinung nach weniger daran, weil wir glauben, es ist der bessere Weg, sondern es ist so ein bisschen eher Arsch absichern. Weil wenn du diese eine KPI hast und irgendwas ist, und am Ende, weißt du, du kannst leichter rechtfertigen, lass es uns machen und wir können dann leichter rechtfertigen, okay, jetzt ist Schluss und wir lassen es. Sobald es um so indirekte Dinge geht, also ich meine, die haben wir aber auch in Unternehmen, sagen wir Ergonomie, ja, sagen wir Arbeitsplatzdesign, einfach nur, also es gibt gewisse psychologische Faktoren, die kannst du nicht direkt messen, aber es ist inzwischen anerkannt, dass es einen indirekten Impact hat. Bei Gamification sind wir noch nicht so weit. Das kommt, glaube ich, noch. Weil, wie gesagt, psychologische Dinge, gerade was emotional angeht, so ticken, wie wir Menschen eben ticken, wir sind nicht rational, wir ticken nur emotional und versuchen danach rational alles zu begründen. Aber da wird man auf die Dauer draufkommen, dass es nicht direkt messbar ist. Aber weil man das nach wie vor versucht, sucht man immer nach so quantitativen Herausforderungen.
Und das ist ja, wenn ich kurz einhaken darf, auch der Grund, weswegen Gamification im Businessbereich, ja, also ich habe mich die letzten Jahre den Begriff oft verwendet. Ja. Und ich wurde oft ausgebremst nach dem Prinzip, verwend das Wort bitte nirgendwo vor Kunden, vor Vorstand oder sonst wie, weil jeder denkt, wir spielen jetzt hier Spiele und das war ja total negativ behaftet. Ist es teilweise immer noch, aber ich merke auch gleichzeitig, dass es gerade so ein richtiger Trend ist, dass man genau das ins Gegenteil rüber wandert, dass man so Gamification als die eierlegende Wollmilchsau für alle Probleme theoretisch durchs Dorf treibt, ohne genau zu wissen, was es eigentlich ist. Deswegen war mir auch so wichtig, den Podcast hier zu machen mit dir.
Ja, cool, aber das ist definitiv, das merken wir auch. Es ist in einer Sekunde ein spannender Begriff, jeder hat eine positive Emotion. Im nächsten haben wir noch eine gewisse kulturelle Schwierigkeit, weil dann jeder sagt, ja, Moment mal, wir arbeiten hier, wir sind seriös, wir datteln nicht. Obwohl das gar nichts damit zu tun hat. Klar, du kannst von mir noch Serious Games bauen und die mit runternehmen unter dem Begriff Gamification, aber im Großen und Ganzen hat das erstmal nichts mit rein klassischem Daddeln zu tun, der ganze Ansatz. Das Problem ist, und das ist leider dem Marketing ein bisschen zuzuschreiben, die ersten, die draufgesprungen sind auf den Zug, als es so ein Buzzword wurde, war es Marketing und es wurde der größte Scheiß unter dem Begriff Gamification verkauft. Auch Dinge, die eben... Also die Dinge, die eigentlich Gamification ersetzen soll, weil sie nicht mehr richtig funktionieren, wie klassische Kundenbindungsprogramme, wurden wieder als Gamification verkauft. Die Kunden sagen sich natürlich, oh cool, Kundenbindungsprogramme, ja, funktioniert nicht mehr so wie früher, ist nicht mehr so aufregend, okay, geil, ja, Gamification können wir machen. Sondern haben sie meistens eben die klassischen Kundenbindungsprogramme jetzt halt digitalisiert, ein bisschen fancy aufgebaut bekommen. Hat einen kurzen Aha-Effekt bei den Usern hervorgerufen, weil es halt irgendwie mal anders war. Am Ende war es genau das Gleiche. Die Kunden sind dagegen abgestumpft und dann heißt es natürlich nicht, hey, wir haben, also es ist einfach, das wurde falsch umgesetzt, sondern hey, Gamification ist scheiße. Also davon erholt sich gerade die Branche ein bisschen wieder. Es gibt, die HR-Branche ist da schon weiter. Ja, wie du sagst, der Begriff ist zwiespaltig. Ich würde gerne davon wegkommen, wenn es darum geht, Sales zu machen oder einfach Kunden dazu zu bekommen, seriös drüber nachzudenken. Ich bin leider aber auch komplett mit diesem Namen verhaftet. Von daher ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
Was wäre denn für dich ein anderes Wort
als Gamification? Das ist der Punkt. Ich habe kein wirkliches. Ja? Also das beschreibt, was gut funktioniert ist, also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, Work Design, also Arbeitsplatzdesign oder sowas in der Richtung. Das ist natürlich nicht ein Begriff für Gamification-Ersatz, aber es zeugt so, es geht ein bisschen seriöser darin hin, welche Lösung du haben willst. Das funktioniert ganz gut. Ich muss mal, ja, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir hatten mal einen Kunden, bei dem hat Gamification überhaupt nicht funktioniert. Danach hatten wir nochmal die Chance reinzugehen. Genau dasselbe Konzept, aber jetzt unter dem Bereich Human Performance Design, was ehrlich gesagt noch perverser ist, der Begriff eigentlich. Aber das hat plötzlich funktioniert, ja, weil halt diese spielkulturelle Problematik nicht mehr mit drin war. Wie gesagt, ich finde den Begriff noch schlimmer. Ich habe leider keinen passenden perfekten. Ich rede oft vom Game Thinking, weil ich denke, du hast immer noch Game mit drin, leider, aber es ist schon ein bisschen mehr Richtung Mindset, finde ich, der Begriff. Mhm. Und weil eben Gamification in vielen, vielen Köpfen zu 90% eben als Punkteprogramme schon etabliert ist, also ist fast alles inzwischen besser, dass man erstmal dieses erste Problem umgeht. Ja, aber also ich bin ja weiterhin mit dem Begriff Gamification unterwegs, weil ich leider, wie du schon selber sagst gerade oder erlebt, gerade richtig erkannt hast, mir fehlt auch die Alternative.
Dann überlegen wir doch alle mal, ob wir eine ordentliche Alternative vielleicht noch hinbekommen. Roman, super, vielen Dank für deine Zeit und für die Infos. Für mich ist es nochmal deutlich klarer geworden. Eine letzte Frage noch. Also ich werde deine ganzen Sachen, die du hier zwischendurch genannt hast, alles auch in den Shownotes verlinken. Wenn ich jetzt mich tiefer in das Thema einarbeiten möchte, klar, deine Kontaktdaten verlinke ich auch, ist immer ein guter Weg. Du bist ja auch omnipräsent in sämtlichen Social-Media-Kanälen, hast viele Videos und andere Themen gemacht, die sehr, sehr spannend sind. Hast du eine gute Literaturempfehlung noch? Hast du ein eigenes Buch?
Boah, ey, ich sitze seit 6 Jahren am eigenen Buch und krieg's nicht gebacken. Das ist wirklich etwas, wo ich einfach keine Ahnung, eine Blockade habe mit Schreiben und dann...
Aber kann ich dir einen sehr schönen Tipp geben? Mein Podcast, den ich vor kurzem aufgenommen habe, ging es zum Thema Booksprint.
Oh, geil.
Wie ich ein Buch in einem Sprint quasi schreibe.
Okay, cool, werde ich mir sofort reinziehen. Danke dir. Ich hätte für Leute, die sich da interessieren, habe ich zwei Bücher, die interessant sein könnten, die ich eigentlich immer nenne von Anfang. Das eine Buch ist eher inspirationstechnisch gedacht. Das ist das Buch Reality is Broken von Jay McGonigal. Da geht es darum, also der Grundansatz, den sie halt fährt, ist, die Menschheit spielt, 2006 waren es um die 3 Milliarden Stunden pro Woche und das bedeutet ja kognitive Leistung, die Menschheit in eben Spielprobleme reinsetzt. Wieso können wir diese kognitive Leistung auch nicht kanalisieren oder nutzen für die Probleme, die unsere Menschheit wirklich hat? Durchaus auch in einem Spielkontext nutzen, also klassische Spiele nutzen, aber auch eben über Gamification. Also sehr inspirierend. Und das Buch, glaube ich, was für mich, denke ich, der geilste Einstieg ist, um dieses Game Thinking mal zu bekommen, ist von einem Game Designer, es nennt sich Ralph Koster. Der hat das Buch geschrieben, A Theory of Fun. Und er geht dort, das ist ein sehr lustig, also ich finde, das ist eine sehr leichte Kost, er schreibt das sehr cool. Das Schöne ist aber, hier geht's nicht um irgendwie Grafikdesign auf dem Bildschirm, weil das darf man nicht vergessen, die Videospielindustrie hat das Spiel nicht erfunden. Also Spiele machen nicht das aus, was man auf dem Bildschirm sieht. Ja, spielen ja auch ohne, schon lang genug ohne Screen. Aber der Punkt, er macht, er kommt auch sehr schön aus der ein bisschen Neuro-Seite, neurowissenschaftlichen Seite. Also er erklärt eigentlich sehr geil, was im Kopf abgeht, abgehen muss und welche Rahmenbedingungen auch am besten dafür da sind, um im Kopf dieses spielerische, sagen wir mal, diesen spielerischen Kontext für jeden Einzelnen überhaupt erst herzustellen. Und dadurch, zum einen beschäftigt man sich sehr stark mit einem Thema, wo wir alle gleich sind. Das ist erstmal kulturell ja völlig egal, ja, weil wir alle gleich verdrahtet sind im Kopf. Mit ein paar kleinen Varianzen, aber ansonsten lernen wir hier gewisse Grundlagen, die fast immer gültig sind. Und zum anderen fängt man halt an, das Ding auch wirklich von der seriöseren Seite her zu sehen und wird eben nicht immer abgelenkt, ist nicht immer so versucht, eben über Visuals, über Attraktivität, über eben Belohnung zu gehen, sondern man lernt wirklich, okay, was macht denn bitte intrinsische Motivation, das, was das Spiel so schafft, so gut im Kopf aus? Und ist für mich eine der besten Grundlagen, um zu starten. Und dann kann man sich später mit den anderen Sachen immer noch beschäftigen, aber so rum ist es, glaube ich, einfacher als andersrum.
Perfekt. Kenne ich selber noch nicht das Buch, werde ich mir selber auch bestellen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Dann, Roman, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Wie gesagt, ich glaube, das wird definitiv nicht das letzte sein. Da habe ich noch genügend Bereiche, die wir gemeinsam durchleuchten können. Das machen wir aber noch separat. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Ebenso und vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.